Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Im Moment verändert sich gerade ziemlich viel. Es wird wärmer, es wird grüner und die Temperaturen werden besser. Was sich in der IT aktuell geändert hat, erzähle ich mir gerade jetzt.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist Radio Stadtfilter und ihr gehört das Digital-Magazin von der Woche 17. Mein Name ist Kevin Rechsteiner und hier im Studio ist auch der Matthias Schüssler.
Schönen Abend.
Ui, dich hört man fast nicht.
Nicht?
Nein. Bist du auf dem?
Hallo, ich bin auf dem. Soll ich sonst das andere Mikrofon nehmen?
Jetzt hört man dich.
Ah, okay.
Ja, ich mache die Sendung und ich habe es nicht im Griff. Ich muss es sagen, ich komme digital nicht so ganz draus. Aber egal.
Du bist mehr der analoge Mensch.
Ja, total, das ist schon so. Aber jetzt sind wir da und man hört uns und wir sind froh. Bist du auch froh, dass der Frühling langsam kommt?
Schon, ja.
Gut.
Also das weckt so die Säfte, wenn jetzt alles grün wird und so die Pflanzen, wie soll ich sagen, in Ekstase geraten und das machen, was die Pflanzen halt so machen im Frühling. Ja.
Aber du bist ja sonst nicht so der Typ, der dann drin sitzt. Du gehst auch sonst immer mal wieder raus.
Ja, ich zwinge mich, weil ich finde, das braucht sonst, weißt du, so, wenn du so bleich daherkommst und so, dann sagen die alle schon, oh, da ist ein Nerd und so, gang weg.
Aber was ist denn so in der letzten Woche passiert, so IT-mässig, die dich fasziniert hat, oder wo so?
Ja, ich muss jetzt so tun, als ob ich mich mit diesen Themen beschäftigt hätte. Das ist aber so künstlich antrainiert, weil ich bin letzte Woche in der Ferien war und habe es tatsächlich geschafft, mich kenndeut, um all diese Sachen zu kümmern. Und du bist ja, glaube ich, auch unterwegs gewesen, in Kaffeemission.
Ich bin in Kaffeemission unterwegs gewesen. Aber ich muss sagen, ich tue sogar in der Ferien so ein bisschen den Stream verfolgen. Immer mal wieder. Nicht so regelmäßig wie wenn ich da bin, aber so ganz weg kann ich
dann nicht. Du kannst nicht abschalten. In der Sendung vorher, das haben jetzt die im Radio gehört, aber die im Podcast nicht, ist es um Burnout gegangen. Du wärst jetzt aber jemand, ist das nicht ein Problem oder eine Voraussetzung oder eine Bedingung, die dann so, nein, Bedingung ist falsch, aber etwas, wo kann so zu einem Burnout führen, wenn man nicht kann abschalten und nicht kann sagen, jetzt ist mir mal alles egal und ich klinke mich aus und irgendwann mal komme ich wieder zurück und dann schaue ich halt, was passiert ist.
Ich weiss es nicht, weil ich habe in dem Streaming ganz viele andere Sachen. Also ich folge eben noch so Kochblogs und Fotografieblogs und das kommt alles dazu. Aber das mit dem Abschalten stimmt und wahrscheinlich auch durch meine Antwort bin ich wahrscheinlich Burnout gefährdet. Ich habe das Gefühl, ich bin es nicht, aber das haben alle, die Burnout gefährdet sind.
Genau, bis kurz vor dem Moment, wo es dann so weit ist.
Genau, das ist so.
Ja. Dann jetzt sind wir schon fast wieder im medizinischen Bereich. Das haben wir eigentlich wollen verhindern.
Ja.
Reden wir darum über ein Thema. Welches ist das Thema? Du hast ja dann eben doch ein bisschen etwas mitbekommen. Was ist dir da aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, also was für mich wirklich gerade so sehr spannend ist, ist die ganze Apple Watch-Geschichte. Die Apple Watch kommt wann? In einer Woche?
Bei uns ja noch nicht gerade sofort. Aber sie kommt ja dann zu Deutschland, kommt sie zuerst. Dort taucht sie dann, glaube ich, demnächst auf.
Aber Ende April?
Ich glaube, man hätte ja jetzt schon können zu Deutschland so in den Apple Store einlaufen und dann hätte man können jemanden fragen dort, zeig mir eine Apple Watch. Dann hätte man sie dürfen anprobieren und auswählen mit verschiedenen Bändeln und da gibt es ja zwei verschiedene Grössen, 38 und 42 mm, glaube ich. Und dann hast du können auswählen, weil ich das willst. Aber dann hast du sie nicht können mitnehmen, sondern hast wieder rauslaufen und hast sie dann dürfen im Internet bestellen. Das ist ein Antiklimax.
Das ist Marketing. Du darfst es berühren, aber du darfst es nicht mitnehmen.
Ja, aber das ist ja... Das, ich weiss, wenn sie es so mit Absicht so gemacht haben, dann finde ich es irgendwie ein bisschen... Dann hat es so etwas Wichtig-Tourisches. So, du kannst... Weißt du, die Uhr, die kannst du jetzt nicht gerade sofort anlegen, sondern dann musst du zuerst, wie ein Initiationsritus, musst du dich zuerst würdig erweisen und dann musst du nochmal geistig dich darauf vorbereiten und dann darfst du sie dann anlegen. Das ist doch dummes Zeug. Das ist doch...
Das kennen wir nicht so von Apple.
Nein. Also das
mit Warte, Schlange und das Zeug ist nicht lieferbar. Und das
eben, wahrscheinlich ist es einfach nicht lieferbar. Wahrscheinlich können sie es nicht produzieren. Und dann kann man sagen, gut, dann haben sie den Mangel eigentlich noch relativ geschickt kaschiert. Aber wenn es jetzt eine Inszenierung ist, wo einfach nur noch mal die Vorfreude sollte steigern oder das Produkt noch höher auf einen höheren Sockel stellen will, dass es jetzt schon drauf steht, dann finde ich es super blöd.
Ja, ist es vielleicht. Ist es vielleicht. Was ich einfach verfolge mit dieser Uhr, und das finde ich recht spannend, ist, jetzt ist die angekündigt, sie kommt gleich. Ich glaube, man schaut sie sehr kritisch an, aber schlussendlich ist es nach wie vor so, dass einfach jeder grössere Hersteller irgendeine App für die Uhr auf den Markt rührt.
Wahrscheinlich.
Das ist so. Und jetzt kommen so die ersten Preview-Geschichten von dieser Uhr und von dem App. Und ich finde völlig faszinierend, dass eigentlich mit jeder App-Vorstellung jetzt für die Uhr wird ein Manual mitgeliefert, wie man das muss bedienen.
Ja.
Also es ist für mich wirklich ein Zeichen, dass die Bedienung von dieser Uhr nicht intuitiv ist.
Das ist es, glaube ich, und wirklich nicht. Ja.
Und wirklich kompliziert, was ein absoluter Widerspruch ist mit den jetzigen Apple-Geräten. Also eben, wenn ich iPad und iPhone anschaue, die haben ja den ganzen Touch-Markt haben die revolutioniert, weil sie wirklich einfach gewesen sind. Ich zoome rein, ich zoome raus, ich mache zu. Das ist alles irgendwie intuitiv gewesen. Und mit der Uhr gehen sie komplett weg von dem. Das finde ich mega spannend.
Es ist ein Widerspruch zu Apple, es ist aber auch ein Widerspruch zum Konzept von der Armbanduhr, weil die ist ja im Grunde genommen, wenn du weisst, wenn du das Bändchen zumachst dann, und wenn du sie aufziehst, vielleicht noch gut, und wenn du sie stellst, sagen wir, drei Sachen musst du wissen, dann hast du das Konzept Uhr begriffen. Und jetzt da hast du tatsächlich hast so verschiedene Sachen, da hast du, glaube ich, mit dem, du kannst drauf tippen und dann kannst du noch fest drauf tippen und dann passieren verschiedene Sachen. Und
völlig
dann gibt es die Glances, wo du kannst irgendwie von der Seite einziehen und so. Und das ist alles nicht so ganz. Und dann kannst du mit der Krone kannst du dem Rädchen drehen.
Genau.
Dann kannst du auch nochmal dich durch die kleinen Symbole durch navigieren. Und das ist alles nicht so selbsterklärend. Und da frage ich mich schon jetzt rein als ohne die mal ausprobiert zu haben. Vielleicht, wenn sie dann ausprobierst, wird es ja dann doch irgendwie einleuchtend. Aber so von der Ferne drauf schauen, findest du, das müsste doch einfacher sein. Das verhebt doch nicht.
Das habe ich eben auch das Gefühl. Und ich bin mega gespannt, wie sich auch der ganze App-Markt für die Uhren wird entwickeln. Weil das ist auch so, wo die ganzen Smartphones gekommen sind, hat jeder mal so ein bisschen eine App gemacht und die Bedienung war überall ein bisschen anders gewesen. Und da gibt es heute wirklich eine Richtlinie, wie das intuitiv ist, wie es logisch ist. Und ich bin mega gespannt, ob das mit dieser Uhr auch sich muss ergeben muss oder ob man einfach damit muss leben, dass man das Handbuch für jedes App muss lesen.
Ja, dann ist es, dann bringt es nichts. Also den Nutzen kann man sich ja sowieso streiten darüber, wie viel Nutzen das sie hat. Sie hat vielleicht ein paar Sachen, die mich noch im Ansatz würden reizen, dass ich jetzt meine Musik könnte starten und stoppen, wo ich auf dem Kopfhörer habe. Gut, das sagen wir, oder? Aber schon das mit diesen Benachrichtigungen, ich muss sagen, dass jetzt irgendetwas kommt, was so wichtig ist, dass ich froh bin, dass ich das jetzt zuerst auf meiner Uhr sehe und nicht erst, wenn ich das nächste Mal das Handy zum Sack ausziehe. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre für mich eher wieder ein Zeichen, wo wir das Burnout hatten, dass in meinem Leben etwas nicht stimmt, dass ich jetzt wirklich dass so derartig zeitnah muss, Informationen müssen auf mich abprasseln, dass mir die Uhr etwas bringt, das wäre eher ein Alarmzeichen, dass ich jetzt an meinem Leben etwas müsste ändern, wieder, dass ich die Uhr brauche. Und dann passt, also das ganze Getue drumherum geht mir irgendwie schon seit Anfang an auf den Wecker. Apple, wo dann eben jetzt wieder mit dem Anspruch ankommt, alles, was es vorher gegeben hat, ist eigentlich ein Dreck und wir wischen das alles weg und wir kommen jetzt und dann eben auch mit Apple, wo dann auf dieser Luxusschiene jetzt voll abfährt. Jetzt hat man ja heute können die Meldung lesen, zum Beispiel ist jetzt Beyoncé schon gesichtet worden mit so einer Uhr, aber nicht mit der normalen, eben, es ist ja, die Uhr gibt es ja von teuer bis sauteuer Lustigerweise ist ja auch eben die Gold-Edition in dem Rosé-Gold, die kostet dann $11,000. Und sie hat aber die genau gleiche Innereien wie die günstige Sportedition, die dann für ein paar hundert Franken kannst haben. Schon das finde ich irgendwie, das finde ich reichlich seltsam. Und dann haben wir jetzt aber verschiedene Promis gesehen, eben unter anderem die Beyoncé, glaube ich auch der Karl Lagerfeld. Und die haben dann aber nochmal Variante gehabt, wo noch teurer gsi isch wieder die $11,000, sondern glaube ich für $17,000, wo die kannst gar nicht kaufen, sondern die hat dann auch noch das Bändchen rundherum, ist auch noch goldig und die ist dann nochmal, also es heisst, es gibt dann da noch eine elitärere Variante von dem Ding, wo nur für Promis ist und Promis lassen sich irgendwie von Apple einspannen zum Marketing betreiben. Wahrscheinlich ist der Tim Cook vorbeigekommen mit seiner Limousine und hat dann so ein Schächtel ausgepackt und hat gesagt, da Beyoncé, ich hätte dir da ein Präsentli. Du müsstest einfach dafür jetzt mit dem durch die Gegend laufen und in die Kamera lächeln und sie möglichst dann auch so ein bisschen anheben. Und wenn du ein Selfie machst, musst du schauen, dass auch die Uhr noch drauf ist. Das ist doch irgendwie, ich finde das ein bisschen grusig, ehrlich gesagt.
Und ich weiss nicht, ob das so passiert ist.
Das oder ist meine Verschwörungstheorie.
Ist das eine Verschwörungstheorie? Hast du auch eine Verschwörungstheorie? Ui, jetzt sind wir wieder ganz ab vom Thema. Ist nicht an der Fußball, was war jetzt gewesen? WM oder EM? Hat man doch so eine Kopfhörergeschichte gehabt?
Ja.
Dass Fußballer und bestimmte Kopfhörer, haben Beats-Kopfhörer?
Ja, die jetzt auch Apple gehören. Darum ist es eben, Apple macht das ja das schon.
Aber haben sie die Kopfhörer der Fußballer verteilt?
Ja, die haben die
auch. Dann würde ich. Ich habe gemeint, die hätten die einfach angehabt, weil sie das einfach privat gehabt haben. Und nachher ist es verboten worden von Sony, glaube ich. Ich weiß es nicht. Geschichte ist, der Fußballer hat den Kopfhörer angehabt. Und
wenn der nicht zu den offiziellen Sponsoren gehört, dann hat der Fußballer gefälligst nicht die Kopfhörer anzulegen. Genau,
das war eigentlich Geschichte. Ich habe aber nicht gewusst, dass die verteilt worden sind.
Ich glaube es doch. Mal, okay. Die haben die schon.
Gut, dann ist es wieder verdammt schlau.
Es ist natürlich, eben, das ist ja, man hat sich ja da, wo Apple die Beats gekauft hat, für exorbitant viel Geld, hat man sich gefragt, warum. Und offenbar ist es jetzt tatsächlich, zeichnet sich so ein bisschen ab, dass sie das Marketing gut gefunden haben.
Ja.
Und aber, weißt, ich finde ja, Marketing per se ist nicht schlecht. Ich finde, es ist sinnvoll, ein Produkt gut zu verkaufen. Wenn du ein schönes Produkt hast und überzeugt bist von dem, dann tust du das natürlich auch, willst du das möglichst gut zu Licht drücken, das ist ja logisch. Aber wenn jetzt in dem Fall hast du einfach das Gefühl, da ist das Marketing derartig Übergewicht, dass man sich auch vielleicht fragt, ob da gewisse Defizite von diesem Produkt dann sollen wettgemacht werden. Weil bei den Beats-Kopfhörern, da hat es immer die bösen Zungen gegeben, die behauptet haben, die sind eigentlich nichts wert. Die sind wahnsinnig teuer für das, was es wirklich qualitativ und auch vom Klang her bietet. Also ich habe irgendwo mal gelesen, so ein Kopfhörer, der, weiß ich nicht, 300 Franken kostet, hat einen Materialwert von 15 Franken. Ja. Das ist eine wahnsinnige Marge drauf. Und das ist natürlich auch bei denen, ich glaube, auch auf diesen Uhren ist halt eine Marge von irgendwie 80% oder keine Ahnung. Ich behaupte jetzt irgendetwas, aber einfach exorbitant viel. Und das finde ich nicht sympathisch.
Ja, aber ich glaube, das ist auch etwas, was sich jetzt muss ergeben muss. Eben, wie es mit dieser Uhr auch weitergeht. Eben, ich glaube, dass immer beim Thema marketingmäßig ist Apple umgeschlagen. Sie haben die Uhr in einem Segment angesiedelt, wo es die anderen Uhren nicht gemacht haben. Und das ist im Modebereich.
Mhm.
Und ich glaube, über das holen es die Leute. Und dann ist Beyoncé als Werbeträgerin die richtige Person.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich, wenn du von außen nüchtern dran anschaust, ist das eine sinnvolle, wir sagen, Apple ist ein reiches Unternehmen und das hat das Ziel, noch reicher zu werden. Dann ist das genau das Richtige. Dann ist das, was man muss machen. Und das ist folgerichtig, wie sich Apple bisher verhalten hat. Aber ich halt eben, ich bin vielleicht auch halt einfach ein alter Nostalgiker oder ein Sentimentalo, der sich noch daran erinnern mag, wo halt Apple der Underdog war und wo Apple noch ein Produkt, Apple, sie sind schon immer teuer gewesen, zugegeben, also Design war immer wichtig gewesen, und aber geschenkt, also Apple hat sich so als, die iMac hat sich als Familiencomputer, man hat die gerne so im studentischen Umfeld, das sind nicht Leute gsi, die das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt mit Statussymbol umgeben, sondern es sind Leute gewesen, die einfach den Geruch noch lässig gefunden haben, und das geht jetzt völlig verloren. Jetzt driftet das Apple so ab in das Luxussegment, und da bleibt halt so der alte, natürlich ist der wahrscheinlich schon längstens, hat der nicht mehr existiert, seit es schon das goldige iPhone gegeben hat und seit halt die wirklich sehr teuer gewesen sind, auch die Geräte, und das Design vielleicht immer wichtiger geworden ist, wie die Innereien. Trotzdem ist ja Innovation eigentlich wichtig gewesen. Und jetzt hat sich das Verhältnis von Innovation zu einfach nur noch Statussymbol, nur noch etwas gegen aussen zur Schau stellen, das hat sich für mich einfach, die Balance ist jetzt so weit gekippt, dass ich finde, mir passt das nicht mehr.
Ja, wir werden sehen, was passiert mit dieser Uhr. Wir haben ja unsere Prognose mal abgegeben, wie viel das verkauft werden
kann. So ist es.
Ja.
Und wenn ich mich schon warm geredet habe, in so ein tiradenmäßig, darf ich dann gerade so weitermachen.
Yes.
Da wäre ja Google das nächste Thema. Die hat ja letzte Woche ist das gewesen, hat der EU gefunden, jetzt müssen wir diesen Googler mal richtig auf die Finger klopfen, weil die sind so gross und so einflussreich und die nutzen aber auch ihre Position aus im Markt, die sie haben, indem sie halt durch ihre Suchmaschine so manipulieren, dass die Konkurrenten benachteiligen. Hast du die Diskussion mitbekommen?
So vom Ansatz. Also vielleicht bin ich jetzt wieder so ein bisschen naiv. Aber schlussendlich, ich meine, Google ist eine Firma, sie verkauft ihr Produkt natürlich, wenn sie ihre Produkte zuerst platzieren. Und Google hat so viel Einfluss, dass man kann noch so viel reklamieren. Die sagen einfach, sorry, wir machen, was wir wollen. Wacht auf. Und das ist so eine Situation, die ich glaube, passiert. Und Google hat im Moment den Vorteil, sie haben keinen Mitbewerber.
Ja.
Es gibt niemand anders.
Das ist ja wahrscheinlich genau der Ansatz, dass man sagt, jemand, wo es du darfst als Unternehmen so erfolgreich sein, dass du ein Monopol oder ein Quasi-Monopol hast, aber dann, wenn du anfängst, das Monopol so zu benutzen, um dich in weitere Märkte einzubewegen, dann wird es problematisch. Weil dann hast du einen Marktvorteil, den alle anderen nicht haben, und das wird schwierig, oder? Dann kannst du den Markt ausnutzen, diktieren. Das ist aus Sicht der Konsumenten sehr schlecht. Und das sehe ich da tatsächlich. Also Google hat die sehr erfolgreiche Suchmaschine gemacht.
Ja.
Und die, dann haben sie angefangen, ich glaube, das Problem ist dann aufgekommen mit Google Plus, ihrem sozialen Netzwerk, wo sie so in die Suche eingefügt haben, dass eben alle anderen, die auch so ein Angebot hatten, nicht mehr können mitheben. Und bei Facebook kann man sagen, mit denen muss man kein Mitleid haben, die sind gross und erfolgreich sonst, aber es wird dann schwierig, eben mit einem anderen Videodienst. Du hast keine Chance, gegen YouTube anzustinken, sowieso nicht, und wenn dann noch die YouTube-Videos bevorzugt werden, die suche ich dann sowieso nicht. Es gibt mit dem Google Shopping-Dienst, der zeigt inzwischen auch direkt in der Suche Produkte an, wo man über Google Shopping kann kaufen kann, was natürlich für alle anderen ein riesen Nachteil ist. Und da muss ich schon sagen, also Google ist für viele Leute, inklusive für mich, für ganz viele Anwendungsfälle einfach das Tor ins Internet. Du weißt nicht, wie du irgendetwas sonst würdest finden.
Ja.
Also das heisst, du benutzt Google, und das, was du siehst, beeinflusst natürlich das, was du von dem Internet wahrnimmst. Und darum finde ich tatsächlich, dass man muss da extrem strenge Maßstäbe an Google anlegen, was die dürfen und was nicht. Und das Problem ist ja dann auch, zu beweisen, dass sie irgendjemanden benachteiligen oder sich selber bevorzugt. Das kannst du eigentlich gar nicht. Du kannst eigentlich nur so von außen drauf schauen und es vermuten.
Ja.
Aber solange Google den Suchalgorithmus nicht offenlegt, und das werden sie nicht machen, bist du da wirklich auch dem ausgeliefert. Und ich finde das extrem ungutes Abhängigkeitsverhältnis für uns, wo man jetzt tatsächlich auch anhand von diesen Beispielen sieht, wahrscheinlich ist die Google-Suche nicht mehr so objektiv, wie sie mal war. Wahrscheinlich wird die auch, also objektiv ist ja, es ist ja sowieso immer ein Algorithmus, den Menschen machen und die haben halt Kriterien, wie es den Algorithmus liest. Aber jetzt da hat man wirklich den Verdacht, dass Google Eigeninteressen benutzt, um ja, so der Wettbewerb, die freie Marktwirtschaft ein bisschen zu ihrem eigenen Vorteil so zu beeinflussen. Und das finde ich extrem problematisch und darum finde ich, die EU hat absolut recht und man kann das Problem wahrscheinlich nur lösen, indem man tatsächlich das Google einfach aufsplittert und sagt, ihr müsst euren Suchmaschinen-Business abtrennen von allem anderen,
was
ihr macht.
Eben, ich glaube, das ist einfach von Google wirklich, die Überlegung ist schlau. Ich meine, so eben, man kommt in andere Märkte, man kann alle anderen Plattformen zusätzlich pushen, es ist super intelligent. Aber eben, ich glaube, eben Gefahr, und das macht eben so die Arroganz, vielleicht auch wieder das Gleiche wie bei der Apple, es gibt eine gewisse Arroganz, sie können es sich erlauben, wir sind ja eh der Einzige, also machen wir eh, was wir wollen. Und das wird gerade für den unwissenden User wird das wahnsinnig schwierig zu differenzieren, weil Google ist der Gross, also sind die obersten Resultate im Google die besten. Und wenn dann das nicht mehr stimmt, finde ich ganz schwierig, was dort passiert. Aber eben, schlussendlich, wenn Google die Entscheidung fällt, sie machen es einfach. Also, man wird nicht reinreden, aber wie tut man das jetzt beurteilen? Also ich finde, es ist ganz ein interessanter Prozess jetzt am Laufen, zu herausfinden, wie geht man in Zukunft mit dem um? Und das betrifft nicht Google, sondern das betrifft auch Anbieter wie Amazon, wo ich nach wie vor finde, warum wird der Anbieter nicht kritischer angeschaut? Weil Amazon ist unglaublich gross und von dem hört man nicht so viel.
Ich finde auch, also wenn du anschaust heute Verhältnisse, die grossen multinationalen Unternehmen, gerade auch die das Internet dominieren, versus Politik, Einflussnahme, Möglichkeiten von uns, sagen wir jetzt, wir Kunden, wir Konsumenten, das ist schon, das ist einfach extrem immer ein Missverhältnis. Also, weil einfach die Spiesse sind unterschiedlich lang. Google, ja, die kratzt jetzt vielleicht tatsächlich, wenn sich die EU mit ihren Minen anlegt, dann kratzt sie das. Dann, ja. aber es braucht da so etwas Grosses wie die EU, wo sich auch das, und die Amerikaner, die machen das jetzt nicht. Ich habe also ein paar Podcasts gehört, wo es auch um die Themen gegangen ist. Und dort ist, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich unisono gesagt worden, ja, das sind die Europäer, die sind ein bisschen neidisch drauf, weil sie nichts zu bieten haben im Internet. Und wir haben jetzt da, wir sind halt viel erfolgreicher. Und jetzt probieren sie es halt so auf die fiese Methode.
Okay.
Und das sehe ich schon nicht so. Also ich bin halt ein Europäer, aber ich finde, es braucht wirklich ein griffiges Mittel, um auch die grossen Unternehmen in den Griff überzukommen. Ja. Und bei Amazon, ich finde auch, also wie die sich aufführen mit ihrer Steueroptimierung oder wie dann die Unternehmen am Schluss überhaupt nie mehr Steuern zahlen, dort muss man einfach sagen, ja, also entweder führen die euch auf, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, so etwas, was so wichtig ist wie Google, das müsste man eigentlich verstaatlichen, oder? Also durch das, dass es keinen Weltstaat gibt, müsste man so etwas als grundsätzliche Dienstleistung allen Menschen so zur Verfügung stellen, dass das irgendwie von der UNO betrieben wird. Google wird enteignet, geht zu der UNO und gehört dann allen Menschen und ist eine Suchmaschine, die nur die Interessen der Menschheit im Auge haben und nicht die Interessen von Google.
Das ist ein schöner Gedanke.
Er ist sich so ein bisschen, man könnte jetzt Kommunist schreien, oder?
Man könnte einfach sagen, es ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube, er wird nicht funktionieren. Aber die Idee ist eigentlich cool und vielleicht, es ist ein bisschen visionär, glaube ich.
Ja, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie, seit Anfang 2015, habe ich ständig so visionäre Ideen. Ich weiß nicht, ob das eine Alterserscheinung ist oder ob das, weiß nicht, vielleicht.
Oder einfach mal genug hast von dem, was da läuft auf dieser Welt.
Wahrscheinlich ist es schon so. Wahrscheinlich, genau, ich glaube, das ist eine gute Einschätzung. Wahrscheinlich hast du einfach so nach sowieso Jahr, bin ich jetzt
25 Jahre.
Fast. Also 25 plus Jahre. Hast einfach so viel schon gesehen, dass find, dann fangen dir gewisse Sachen einfach an zu verleiden. Und aus dem Verleider raus findest jetzt finde ich einfach mal, wie könnte es gut sein. Und man muss ja nicht, man muss jetzt nicht heute angehen und sagen, jetzt enteignen wir das Google. Aber man könnte es nicht androhen. Man könnte sagen, jetzt müsst ihr euch wirklich anständig aufführen. Und sonst, zack, sind ihr... dann gehören ihr einfach der Menschheit und nicht mehr euch selber. Und dann müsst ihr nur noch zum Wohl von allen Leuten eure Suchmaschine optimieren. Und dann hat es da aber auch kein Google Shopping mehr zu oberst oben drin.
Und auch keine Google Maps und keine Google Docs. Und
ja, Google Maps ist auch so ein Beispiel. Eben. Da hat es ganz viele alternative Anbieter, ja, auch gerade in Deutschland gegeben. Die haben mit dem Geld verdient und die sind jetzt weg vom Fenster. Und da hast du tatsächlich, wenn du siehst, Google bewegt sich jetzt in dein angestammte Gebiet hier, dann kannst du eigentlich überlegen, wenn du den Laden zumachen willst. Weil, was willst du machen? Wenn sie dann das noch gratis anbieten, ja, und ihre Suchmaschinen einbauen, dann wer wird noch echt dann sich für dein Produkt entscheiden? Das kannst du dann gerade darüber. Kannst vielleicht noch zu Google gehen und sagen, schaut mal, wir hätten da noch gute Technologie, die ihr wahrscheinlich noch nicht habt, wettet ihr uns vielleicht kaufen. Das ist alles, was man dann machen kann. Und das, ich finde das schon, da braucht es einen Ausgleich von den Kräften. Es muss auch wieder möglich sein, als Kleine in so einen Markt zu kommen und dass am Schluss der Wettbewerb von den Ideen entscheidet und nicht einfach nur der Wettbewerb vom meisten Geld. Und wenn du die Entwicklung gerade im Internet anschaust, da werden die Mächtigeren werden immer mächtiger, die ziehen immer mehr an Dienst und an Funktionen auf sich und der Platz rundherum für alle anderen wird immer enger, wird immer kleiner, die Nischen werden nischiger und das finde ich schon sehr problematisch.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kultur von Amerika, dass einfach der Grösste ist der Grösste und der macht einfach alle kaputt. Ich meine, das predigt man dort hin und dann muss man einfach der Grösste sein und wenn man das anschaut, viele Dienste kommen von dort an und werden genau nach dem aufgebaut. Wir möchten die Grössten sein. Amazon will der Grösste sein, Google will der Grösste sein und sie sind
es. Es ist die kapitalistische Logik, ja, dass du, und natürlich auch die Mechanismen, dass du mit mehr Geld noch mehr kannst erreichen. Aber ich finde das hochproblematisch und ich wäre eher, also das Umfeld wäre viel spannender, wenn es viel mehr Platz für viel kleinere, für viele Kleine hat, die ihre Ideen da können ausprobieren und auch können leben davon.
Das war wieder mal so ein digitales Update gewesen. Wir haben nicht so viele Themen besprochen.
Wir haben dafür predigt.
Ja,
wir können das auch am Sonntagmorgen ausstrahlen.
Wir sind in Euphorie gekommen. Ja. Aber das ist manchmal wichtig. Empören Sie sich.
Genau, gerade so, wenn wieder Pollen durch die Luft fliegen. Und
Frühling wird die genau. Veränderung.
Vögel pfeifen.
Nächste Woche gibt es Kummerbox. Da könnt ihr uns Fragen stellen, was wir euch beantworten sollen. Schauen, dass wir dann ein bisschen mehr Fragen beantworten können. Das sind noch zwei Themen. Ihr könnt euch schreiben, digital@stadtfilter.ch. Kleine Antwort gibt es schon vorher. Und sonst hören wir uns in einer Woche. Mein Name ist Kevin Rechsteiner.
Ich bin Matthias Schüssler.
Tschüss zusammen. Bis bald.
Macht's gut.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu. Das naturtrübe Winterthurer Bier.